Ich wusste nicht, ob Sie es wussten, 1827 schon, John Walker beginnt mit dem Verkauf der Streichhölzer. Endlich kann der Funke überspringen und endlich muss man nicht mehr andere Mittel bemühen, um Feuer zu machen. Es geht heute so ein bisschen um das Thema, wie der Funke auch überspringt zwischen Menschen und zwischen Menschen und Gott. Und es ist immer wieder interessant, andere zu fragen, wie sie sich kennengelernt haben. Ich war mal am See gewesen, traf dort alte Bekannte mit noch jemand Neuen dabei. Und ich stellte sofort fest, es gibt eigentlich keine Berührungspunkte zwischen den beiden. Und deshalb habe ich die Frage gestellt, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und sie hatten doch einen Berührungspunkt. Auffahrunfall. Er war den zwei Mädels hinten reingefahren und hat gesagt, Mensch, wo wir jetzt schon uns so kennengelernt haben, dann machen wir doch weiter und vertiefen das Ganze. Es ist immer wieder interessant, Menschen anzusprechen, wo so die erste Begegnung war. Ich habe ein anderes Paar mal gefragt, wie haben Sie sich denn kennengelernt? Und da sagte sie, in der Disco. Und da dachte ich so, ach, die übliche Sache dann, ne? Sie sagte, nee, es war ein bisschen ungewöhnlich. Und zwar wurde ich von mehreren angetrunkenen jungen Herren belästigt und er, den ich überhaupt nicht kannte, der hat das gesehen, kam dann auf mich zu und sagte, komm Schatz, wir gehen. Später haben sie geheiratet. Meine Frau und ich, wir haben uns weniger spektakulär kennengelernt. Sie hat mich schon mal beim Predigen gesehen und ich habe sie später dann bei einer Autofahrt kennengelernt. Es gibt spektakuläre Momente des Aufeinanderzugehens und es gibt ganz, ganz, ganz gewöhnliche. Das eine ist geeignet, um Fernsehsendungen zu füllen. Das andere, da macht man einfach weiter. Die Frage ist, welche Art von Beziehung ist die bessere? Die spektakulär beginnende oder die ruhig beginnende? Und die Antwort ist, es ist vollkommen egal. Hauptsache, es geht gut weiter. Es kommt auf die Qualität der Beziehung an und das, was für die menschlichen Beziehungen gilt, das gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Ich leite im Sommer und Winter immer Freizeiten und dann stelle ich häufig die Frage, was heißt häufig, ich stelle sie immer, wie bist du Christ geworden? Wenn ich merke, dass jemand an Gott glaubt, wie bist du Christ geworden? Und es ist ganz interessant, was man da für Geschichten hört. Ganz viele fangen damit an, dass man sagt, naja, war nicht so spektakulär. Ich komme aus christlichem Elternhaus. Meine Eltern haben mir früh von Jesus schon erzählt und wie bedeutsam er für mein Leben sein kann und sein will. Und dann bin ich Christ geworden. Es gibt aber auch andere Geschichten. Ich erinnere mich noch gut, als von den Gideons Mitarbeiter hier waren. Gideon ist die Organisation, die Bibeln verschenkt. In Hotels, wenn Sie da schon mal eine Bibel im Zimmer gesehen haben, dann sind meistens oder eigentlich fast immer von Gideons in Krankenhäusern und Gefängnissen. Und sie haben berichtet von einem Gefangenen, der ganz glücklich war über das kleine Neue Testament, das er geschenkt bekommen hat. Denn wir wissen alle, die Bibel ist meistens auf Dünndruckpapier gedruckt. Und das Format dieser Neuen Testamente war super, nämlich ungefähr so groß wie die Paper von Zigaretten. Er freute sich über die Bibel, riss eine Seite raus, streute seinen Tabak rein und rauchte, hat er das Geld dafür gespart gehabt. Und irgendwann dachte er, Mensch, ich habe Zeit, ich könnte auch mal lesen, was ich hier rauche. Und dann hat er Seite rausgerissen, hat sie gelesen, hat sie dann geraucht. Und irgendwann hat er entdeckt, Mensch, das, was ich hier lese, das hat einen unsagbaren Wert für mein Leben. Ich muss da unbedingt mehr erfahren. Und dieser Mann ist Christ geworden. Hat dann eine neue Bibel geschenkt bekommen. Ist wahrscheinlich anders damit umgegangen. Ich habe den Bericht gelesen von einem Mann, schon viele Jahre her, aus dem englischen Bereich. Der ging in einen Gottesdienst. Nicht regelmäßig, sondern er ging einfach an diesem Tag mal in den Gottesdienst. Und hinter dem Pfarrer oder Prediger war ein Schriftzug an der Wand. Der bedauernswerte Prediger, das war ein älterer Mann, der hatte einen Hexenschuss. und wie er sich so quälte, seine Predigt vorzutragen und irgendwie eine Körperposition zu finden, die einigermaßen zu ertragen war, verdeckte er einige Buchstaben des Textes hinter ihm und es entstand ein neuer Sinn. Und der Mann, der in diesem Gottesdienst war, der hatte keine Erinnerung an die Predigt. Der wusste nicht mal, was im Gottesdienst war. Der starrte die ganze Zeit auf diesen neuen Text. Und dieser neue Text hat ihn angesprochen und er ist Christ geworden. Ich selber habe einen kennengelernt in Fulda, ganz überzeugter Atheist gewesen. Der hat sich ganz viel mit Religionskritik auseinandergesetzt, ganz viele Schriften gelesen. Und er hat gesagt, jo, und in allen Schriften, da wurde Gott und die Bibel kritisiert. Und da dachte ich mir, dann muss ich auch die Bibel lesen, um einfach in dieser Kritik an Religion und Religiosität stärker zu werden. Und er hat dann in der Bibel gelesen und er ist Christ geworden. Und er hat entdeckt, Gott ist so wertvoll für mich und Gott existiert. Und dann war er Christ und dann war er auf der Suche nach einer Gemeinde. Er kannte ja gar keine Christen, er kannte bis dahin nur stramme Atheisten und Philosophen. Was ist das Geheimnis? Warum werden Menschen Christen? Und wenn ich hier von Christsein rede, dann meine ich nicht eine konfessionelle Zugehörigkeit zu einer Kirche. Ich meine auch nicht Christsein als automatisches Resultat einer Taufe, sondern Christsein definiert als Beziehung einer auf Glauben und Vertrauen basierenden Beziehung zu Gott. Wo ist das Geheimnis? Warum werden Menschen Christen? Das Geheimnis liegt daran, dass Menschen entdecken, dieser Jesus Christus, der Auferstandene, der meint mich persönlich. Der spricht nicht zu den anderen, sondern er spricht zu mir. In der Predigt geht es um einige, die Jesus persönlich angesprochen hat. Alle kannten Jesus schon vor der Kreuzigung. Alle waren gut befreundet mit ihm, alle waren längere Zeit mit ihm unterwegs gewesen, hatten viel erlebt, viel gehört, viel gesehen. Und dann kam die Kreuzigung. Die Personen, um die es gleich in unserem Predigttext geht, reagieren ganz unterschiedlich. Was ihnen aber gemeinsam ist, sie erwarten nicht, dass ihre Beziehung zu Jesus weitergeht. Sie waren mit Jesus unterwegs und dann kam der schockierende Moment. Und für die Beteiligten kam er sehr überraschend. Donnerstags wird Jesus verraten, freitags ist er tot. Und jetzt sind sie da. Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag, Markus 16, Verse 9 bis 15. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie übers Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Es wäre interessant, eine Reportage zu machen und die Einzelnen zu befragen, wie hast du diesen Sonntag erlebt? Wie hast du diesen Sonntag erlebt? Und da ist Maria Magdalena oder Maria aus Magdala, die zuerst genannt wird. Sie ist ganz früh aufgestanden, um zum Grab zu eilen, um dem verstorbenen Jesus den Respekt und die Liebe zu erweisen, die sie vorher für ihn empfunden hat. Sie sucht den Kontakt zu dem toten Jesus. Und dann der emotionale Superschock. Das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden und er begegnet ihr persönlich. Es wird leider nicht beschrieben, wie sie reagiert hat, als sie Jesus gesehen hat. Ob sie in Kreischalarm ausgebrochen ist, ob sie halb ohnmächtig sich erstmal irgendwo anlehnen musste, hinsetzen musste. aber sie ist dann zu den Jüngern gelaufen und das musste unbedingt mitgeteilt werden. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Und die Reaktion der Jünger: Wir sind so traurig. Jesus ist tot. Und Maria aus Magdala: Das stimmt gar nicht. Jesus ist wirklich auferstanden. Wir können uns freuen. Und die Reaktion der Jünger: Wir sind so traurig. Jesus ist tot. Die begreifen das gar nicht. Die glauben das nicht. Sie können es vielleicht auch gar nicht glauben. Und dann werden uns die zwei Emmaus-Jünger beschrieben. In Lukas 24 haben wir etwas ausführlicher. Die gehörten zu dem erweiterten Jüngerkreis, also nicht zu den 11 beziehungsweise 12 Jüngern, sondern zu den Freunden, die noch drumherum waren. Sie waren auf dem Weg nach Hause am Ostersonntag. Circa 11,5 Kilometer, 60 Stadien, so beschreibt es Lukas. Sind im Gespräch miteinander, sind traurig, sie arbeiten die letzten Tage auf, was da passiert ist. Und der eine sagt zum anderen, Lukas 24, Vers 21, wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Wir hatten es so gehofft. Aber jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause. Es war aber ein Mann noch bei ihnen, der lief mit ihnen. Die haben sich gut unterhalten, haben sich gut verstanden. Und dann in Emmaus entdecken sie: Dieser Mann, der mit uns läuft, das ist nicht irgendein Mann, der sich uns angeschlossen hat. Das ist Jesus persönlich. Und auch hier haben wir wieder die Reaktion nicht, wie das mit ihnen ging, wie sie drauf reagiert haben. Ob sie gejubelt haben, ihnen gleich um den Hals gefallen sind. Auf alle Fälle wussten sie eins: Diese Botschaft, das müssen wir unbedingt den anderen Jüngern erzählen. Das dürfen wir nicht für uns behalten. Wären sie wahrscheinlich relativ langsam von Jerusalem weggelaufen waren, sind sie bestimmt in Rekordtempo zurückgeflitzt, um den Jüngern zu erzählen: Unglaubliches, was wir erlebt haben. Jesus, der ins Grab gelegt worden ist, der ist auferstanden. Und die Reaktion der anderen Jünger: Wir sind so traurig. Jesus ist tot. Und die zwei: Könnt ihr es nicht begreifen? Jesus ist wirklich auferstanden, wir haben ihn selber gesehen. Ihr Ärmsten, Jesus ist tot. Und dann sitzen die Jünger beim Essen zusammen. Wahrscheinlich haben sie etwas lustlos in ihrem Essen herumgestochert, vielleicht war das auch gar nicht so liebevoll zubereitet. Die Jünger waren komplett unter Schock. Die waren mit Jesus jahrelang unterwegs gewesen. Sie waren ganz, ganz eng mit ihm verbunden. Und auch wenn Jesus auf seinen Tod und die Auferstehung hingewiesen hat, es war ein Schock. Sie haben nicht damit gerechnet und schon gar nicht, dass es so schnell geschehen soll und so brutal geschehen soll und so öffentlich geschehen soll. Und sie saßen zusammen, um ihre Gemeinschaft zu pflegen, um miteinander zu trauern, um sich zu trösten. Und dann erscheint ihnen Jesus. Auch da wissen wir wieder nichts über die Reaktion. Wir wissen nur, dass Jesus schimpft und sagt: Mensch, da sind Leute zu euch gekommen, die kennt ihr so gut. Denen vertraut ihr und die erzählen euch, dass ich auferstanden bin. Und was sagt ihr? Ich bin so traurig. Jesus ist tot. Das stimmt doch gar nicht. Warum habt ihr denen nicht geglaubt? Und dann kommt was, und das gefällt mir im Markus-Evangelium so gut. Also zuerst quasi: Ihr habt von mir gehört und ihr habt nicht geglaubt. Und jetzt kriegt ihr einen Auftrag von mir. Jetzt geht ihr bitte hin und erzählt anderen von mir. Klammer auf. Seid aber dafür offen, dass die euch nicht immer mit offenen Armen empfangen. Dass die nicht immer auch gleich glauben, so wie ihr auch nicht geglaubt habt, als ich euch, als Maria und die zwei anderen Jünger zu euch gekommen sind. Die Botschaft, die hinter diesen Begegnungen steckt, fasziniert mich. Da ist Maria auf der Suche nach dem toten Gott. Sie will ihm Ehre erweisen. Und wenn man sich so über Glauben unterhält, dann habe ich immer wieder Menschen, und sind eigentlich relativ viele, die sagen, ich glaube schon, dass es da eine höhere Macht gibt. Ich glaube das. Und wenn ich sage, was bedeutet das denn für dich? Dann kommt als Antwort in der Regel eine Gegenfrage. Was soll das bedeuten? Da sage ich, ja, wenn du denn glaubst, dass es da eine höhere Macht gibt, wie kommst du denn in Kontakt? Wie lernst du denn diese höhere Macht kennen? Woher weißt du denn, was sie will? Vielleicht hat die ja für dich was anzubieten. Und die Reaktion ist oft nur Erstaunen. Maria will den toten Jesus ehren und entdeckt den lebendigen Jesus, so wie wir auch das heute immer wieder entdecken und erkennen dürfen. Dann sind da die Emmaus-Jünger, die haben ihre eigenen religiösen Erfahrungen gesammelt. Sie waren auf der Suche, sie waren unterwegs und sind frustriert. Sie gehen zurück in ihr altes Leben. Gott, diesen Jesus, diesen Christus, den hatten sie sich anders vorgestellt. Ich hätte gedacht, dass Jesus sich so und so verhalten würde. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Aber war er nicht? Dann ist er ja doch nicht Gott. Ich habe mich erinnert an ein Interview, das im Fernsehen mal gebracht wurde. Mississippi-Hochwasser vor vielen, vielen Jahren. Dort hatten Menschen in die klassischen Überflutungsregionen ihre Häuser gebaut. Jetzt kam das Hochwasser und es kam richtig brutal. Und sie haben einen dieser Hausbewohner, der sein Haus verloren hat, interviewt. Und er hat interessanterweise gleich gesagt, ich kann jetzt, wo das passiert ist, nicht mehr an einen Gott glauben. Punkt. Man sagt, ja, schau mal, du hast doch dein Haus in die Überflutungsregion gebaut. Ja, aber ich kann jetzt nicht mehr an Gott glauben, weil er das nicht so gemacht hat, wie es für mich gut gewesen wäre. Also wie ich gedacht hätte, dass es gut für mich wäre. Die zwei Emmaus-Jünger wollen die Zeit mit Jesus hinter sich lassen. Abgehakt, vielleicht was Neues ausprobieren. Und auf ihrem Weg entdecken sie dann, Jesus ist anders, aber Jesus ist lebendig, Jesus ist wertvoll für uns. Ich habe Schülern mal Aufgabe gegeben, ein eigenes Glaubensbekenntnis zu schreiben. Und eine Schülerin sagte dann klar, ich bin schon fertig, ich glaube nicht an Gott. Ich hatte ein bisschen Zeit und habe gesagt, so erklär mir bitte, wie der Gott ist, an den du nicht glaubst. Und dann hat sie den beschrieben. Dann habe ich gesagt, weißt du was, an den Gott glaube ich auch nicht. In der Bibel entdecke ich Gott so ganz anders. Und habe ihr dann erzählt, wie ich Gott sehe. Und zum Schluss saß die Schülerin da, krass, ich glaube ja doch an einen Gott. An den Gott glaube ich auch. Aber nicht an den anderen, sage ich ja, der andere existiert auch nicht. Wie offen sind wir dafür, dass Gott anders ist, als wir es denken, manchmal vielleicht sogar hoffen oder erbitten? Und dann sind da die Jünger, die sollten eigentlich Bescheid wissen. Sie sollen die Basis der kommenden Gemeinde sein und verstehen und glauben doch nicht, bis Jesus ihnen persönlich begegnet. So kommt es vor, dass man ganz, ganz oft von Jesus hört. Aber, Thema Streichholz, der Funke springt nicht über. Aber dann kann der Moment kommen, da springt der Funke über und man merkt, Jesus ist bedeutsam für mich. Jesus liebt mich. Die Frage ist, wie geht man damit um? Wie reagiert man dafür? Sagt man, ein interessantes Phänomen? Oder sagt man, danke Gott, danke, dass ich Beziehung zu dir haben und leben kann. Ich habe momentan die Chance, sehr viel über das Leben zu lernen. Ich habe einen Sohn, 3 Jahre alt. Bei meinen Eltern gab es draußen ein bisschen Schwierigkeiten mit so einem Pumpensumpf, mit dem Wegpumpen. Und ich habe zu meinem Junior gesagt, wir müssen mal dahin fahren und wir machen da Gräben, dass das Wasser gut ablaufen kann. Und es kommen auch noch 2 Bauarbeiter. Und mein Junior hat dann seinen Bauarbeiterhelm aufgezogen, seine Bauarbeiterhandschuhe angezogen und er war ganz stolz, gleich die Kollegen zu treffen. Problem nur, seine Kollegen hatten sich verspätet. Beim Nachbarn klingelte aber der Mitarbeiter eines Tiefkostunternehmens. Das war der einzige, der frei rumlief. Und mein Junior mit Helm und Bauarbeiterhandschuhen sah, da ist jemand. Und er lief sofort hin und hat ihm erzählt, was wir jetzt machen und was alles los ist und wie gerne er arbeitet. Und das ist faszinierend, wenn man sich Kinder anschaut, wenn da was im Leben los ist. Die fragen nicht, ach, hast du mal Zeit, mir zuzuhören? Oder könnte dich die Botschaft interessieren? Die erzählen das und die sagen, wow, toll. Das bewegt und beschäftigt mich gerade. In Matthäus 12, Vers 34b haben wir den Vers, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Und das haben die Jünger in unserem Beispiel, in unserem Text auch erlebt. Maria, geh zu den Jüngern hin. Sie muss davon erzählen. Die zwei Emmaus-Jünger gehen hin. Sie muss davon erzählen. Und die Jünger, die kriegen zwar noch einen Missionsauftrag, aber die müssen bestimmt nicht extra ermahnt werden, das weiter zu sagen. Die wollen das weiter sagen. Es ist interessant, wie weitergesagt wird. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie auf Glauben angesprochen werden und wenn Sie dort etwas weitersagen wollen. In der Schule habe ich es gelegentlich, dass jüngere Schüler, sind leider meistens jüngere, die zu mir kommen und erzählen, in wen sie gerade verliebt sind. Dann, oh, der ist so süß. Also meistens sind es die Mädels, die es erzählen. Ab und zu auch Jungs. So süß. Und bei manchen kommt dann so der Moment im Erzählen, wo sie erschrecken und denken, kann ich das einem Lehrer überhaupt erzählen? Sollte ich nicht lieber still sein? Und wie sieht es bei uns aus in unserem Gespräch über Glauben und Christsein? Wie oft passiert es uns, dass wir schon was zu erzählen hätten? Aber überlegen, ist das denn so gut? Ist das denn so richtig? Frisch Verliebten muss man nicht erzählen, dass sie was erzählen sollen über den anderen. Die sprudeln. Andere, die sind dann deutlich verhaltener und nehmen sich zurück. Ich finde es immer wieder traurig, wenn ich erlebe, gerade wenn Jugendliche zum Glauben gekommen sind und über den Glauben reden und dann anfangen, theologisch zu werden. Da kommen dann Fragen, ja, ist das denn korrekt formuliert, ist das theologisch denn astrein, was ich da sage? Es werden Hemmungen aufgebaut, es werden Kurse angeboten, in denen man dann lernen kann, über Gott zu reden. Und dann liest man in Apostelgeschichte 1, Vers 8, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Zeugen sein. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal als Zeuge aussagen durfte oder musste. Die Frage, machen Sie vorher einen Sprachkurs, um das berichten zu können, was Sie erlebt haben? Wahrscheinlich eher nicht. Sondern wir sind herausgefordert, das zu sagen, was wir erfahren haben, was wir entdeckt haben, was wir empfinden, welche Eindrücke wir gesammelt haben. Und das in unserer eigenen Sprache. Ich kann zu einem anderen Menschen sagen, oh, du bist der Hammer. Ich finde dich super, klasse, ich hab dich lieb, wie auch immer. Ich kann aber auch biologisch korrekt sagen, aufgrund hormoneller Ausschüttung, im Zusammenhang mit meiner Wahrnehmung deiner Gegenwart, empfinde ich so etwas wie Glück und ein Gefühl des zu dir hingezogen Seins. Das ist biologisch komplett korrekt. Wir wissen, dass bei gelingenden Beziehungen Stoffe ausgeschüttet werden. Aber das sagen wir nicht. Wir haben eine andere Sprache. Und wie sieht es aus in unserem Reden über Gott? Wo sind wir natürlich? Wo reden wir mit unseren eigenen Worten? Wo reden wir mit unseren eigenen Begriffen? Es geht um eine Beziehung zu Gott und über Beziehungen kann jeder von uns sprechen. Jeder auf seine Art und Weise. Der Jugendliche anders als der Erwachsene. Der im Arbeitsleben Stehende als der, der nicht im Arbeitsleben steht. Der mit solchen Erfahrungen anders als der mit solchen Erfahrungen. Wichtig ist, wir sind Zeugen. Wir sollen das berichten, was wir erkannt haben. Ich komme zu meinem abschließenden Punkt, dem Missionsauftrag. Mir gefällt, habe ich vorhin schon gesagt, dieser Wechsel super gut. Zuerst wird den Jüngern gesagt, warum habt ihr nicht geglaubt, als euch das mitgeteilt wurde? Ihr hättet es doch wissen müssen. Und dann kommt der Missionsauftrag durch Jesus. Er sagt ja dann, so, und geht bitte hin und erzählt anderen von eurem Glauben, von dem, was euch bewegt. Und ich habe mir dahinter geschrieben, aber seid gnädig, wenn sie euch nicht glauben. Wir sind für das verantwortlich, was wir sagen, aber nicht für das, was andere daraus machen. Das heißt, ich erzähle von meinem Glauben, ich erzähle von meinen Erfahrungen und ich freue mich, wenn ich auf Menschen treffe, die Ähnliches erlebt haben. Oder ich freue mich, wenn ich auf Menschen treffe, die für diese Informationen offen sind. Aber ich muss auch offen dafür sein, dass andere sagen, nö, entweder ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für mich oder ich kann damit gar nichts anfangen. Wozu ist der Missionsauftrag wichtig? Er ist wichtig, um uns daran zu erinnern, mit anderen über Glauben zu reden. In der Gemeinde, wenn Menschen frisch Jesus für sich entdeckt haben, dann wird viel darüber gesprochen, über diesen Jesus. Man redet mit allen möglichen darüber. Je größer eine Gemeinde wird, desto problematischer kann es sein, dass man sich immer mehr untereinander unterhält, im Austausch ist, sich mit dem Tagesgeschäft beschäftigt. Aber diesen wichtigen Auftrag, nämlich gebt die befreiende und lebensspendende Botschaft, dass Jesus lebt, an andere weiter, die wird leicht vergessen. In Wort und Tat sollen wir es weitergeben. Ein letztes Beispiel von einem Mann, von dem ich gelesen habe, der Christ geworden war und hat gedacht, ja, an meinem Arbeitsplatz möchte ich das weitergeben. Aber ich finde das so aufdringlich, wenn man darüber redet. Ich mache es ohne Worte. Und er hat versucht zu zeigen, dass er so anders ist und anders geworden ist. Und nach einigen Monaten kam ein anderer zu ihm, ein Kollege, und sagte, du, ich habe gemerkt, dass du irgendwie anders geworden bist. Bist du Vegetarier? Und da hat er gemerkt, es reicht nicht, wenn ich nur lebe. Auch die Worte gehören dazu. Ich möchte das Gesagte zusammenfassen. Es ging um die Frage, wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott? Habe ich diesen Jesus für mich schon entdeckt? Hat er mich schon entdeckt? Habe ich mich schon ansprechen lassen? Und es ging um das Thema, wir sollen Zeugen sein. Wie sehr nutzen wir Chancen des Weitersagens? Wie geben wir diese Botschaft weiter? Und Sie sind herausgefordert, darüber nachzudenken. Was machen Sie mit dem, was Sie mit Gott erfahren haben? Vielleicht gibt es den einen oder anderen Gedanken für die kommende Woche oder die kommende Zeit. Amen.